Ich möchte gern beten. Ja, Herr Jesus, der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt oder Todesangst. Begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Und so sende bitte deinen Geist zu deinem Wort, dass wir deine Wege erkennen, die uns nach Hause führen, zu dir und zu dem Vater und wo auch der Heilige Geist ist, der jetzt schon unter uns wirken will. Amen. Wir haben heute Frühlingsanfang und da passt sehr gut das Thema dazu, das uns heute gegeben ist, lebendig werden. Wir merken, wie die Natur auflebt, wie sich die Blüten wieder hervorwagen, die Vögel wieder anfangen zu singen und auch so langsam wieder zurückkehren aus ihren Winterquartieren. Einige sind schon da. Das Leben blüht wieder auf und unser Thema, so ist es uns vorgegeben, lebendig werden. Natürlich kann man dann sofort fragen, ja, aber wir sind doch lebendig. Sonst wären wir nicht hier, schätze ich mal so. Lebendig werden. Bei Kindern denke ich oft so, und auch wenn ich unsere Enkelin jetzt sehe, die sind sowas von lebendig. Die haben eine Lebensenergie. Stark. Da kann ich nicht mithalten. Oder nicht mehr. Bei mir nimmt die wohl eher ab. Irgendwann, naja, eine ganze Reihe von Leuten, auch in meinem Alter, sind nicht mehr da. Das merke ich bei Klassentreffen. Also irgendwann sterben wir. Lebendig werden. Wir leben dem Sterben entgegen. Oder sterben wir dem Leben entgegen? Das wäre eine völlig andere, eine völlig neue Perspektive. Werden wir nach dem Sterben wieder lebendig, lebendiger als je zuvor? Oder kommt da nun noch so eine Art Schattendasein? Oder gar nichts mehr? Was glauben wir? Und was glauben wir von Jesus praktisch? Lebendig werden, unter dieser Überschrift bedenken wir heute miteinander Johannes 11. Da geht es um Lazarus, da geht es um Krankheit, da geht es um Tod und Leben und um Auferstehung. Und wenn wir ganz genau hinschauen, entdecken wir auch, es geht um Glauben. Nicht nur um lebendig werden, sondern um gläubig werden oder um Glauben. Das sind in diesem Kapitel wie so zwei Schienenstränge, die parallel laufen wie so bei einem Eisenbahngleis. Das Wort Glauben kommt 8-mal in unserer Geschichte vor. Und Glauben und Leben hängen übrigens auch sprachgeschichtlich zusammen. Sie kommen aus derselben Wurzel L und B. Und aus dieser Wurzel wachsen die Worte Laben, Laub, Leben, Lebendig, Lieb, Lieben, Leib, Lob, Loben und dann auch Geloben, Glauben, Gläubig. Und das hängt alles miteinander, sowohl sprachgeschichtlich als auch inhaltlich zusammen. Da geht es immer um was Lebendiges. Begeben wir uns also mal auf unsere Reise mit der Bibelbahn sozusagen auf diesem Gleis aus den beiden Schienensträngen, lebendig werden und gläubig werden. Wir lesen dazu Johannes 11 und halten an einigen Stationen an, um dort genauer zu betrachten, was uns da begegnet. Wer das mitlesen will, das ist in den Heften auf der Seite 32, da ist es nach der Basisbibel. Wer lieber eine Lutherbibel nachlesen, vergleichen will, kann das auch. Da verrate ich die Seitenzahl nicht. Aber findet man. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Das sind drei Geschwister, völlig unterschiedlich und einzigartig. Was sie besonders macht: Jesus war mit ihnen befreundet und Jesus mit ihnen. Wenn ich das richtig sehe, sind das die einzigen, von denen das so gesagt wird im Neuen Testament, dass sie befreundet waren, auch in ihrer und gerade in ihrer Unterschiedlichkeit. Von der extrovertierten und aktiven Martha und der ihr introvertierten und kontemplativen Maria lesen wir auch im Lukas-Evangelium. Da gibt es die berühmte Geschichte von Martha und Maria. Der Lazarus wird dort nicht erwähnt, vielleicht war er eher im Hintergrund oder immer schon kränklich. Sein Name Lazarus bedeutet Gott ist Hilfe oder Gott hilf. Und das brauchte er auch. Jesus liebte also diese drei Geschwister als Freunde. Da steht im Griechischen ein besonderes Wort, das bezeichnet die Liebe zwischen Freunden, Phileo. Und weil sie befreundet sind, geben die beiden Schwestern Jesus Anteil an ihrem Leid. Unser Bruder ist schwer krank. Und vertrauen darauf, Jesus wird kommen und helfen. Er kann und er wird Lazarus heilen. Vers 4. Als Jesus das hörte, nämlich dass Jesus krank war, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus scheint schon Bescheid zu wissen. Er sieht die Krankheit im Licht und in der Perspektive Gottes. Könnte es dieses Licht und diese Perspektive auch für uns geben, wenn wir krank sind oder einmal krank sind? Wir leben nicht dem Sterben entgegen, sondern wenn schon, dann sterben wir dem Leben entgegen. In meiner Krankheit soll Gott verherrlicht werden. In meiner Krankheit soll Jesus ganz groß herauskommen, das meint es. Und dass Gott in unseren Krankheiten oder verherrlicht wird oder Jesus groß herauskommt, könnte auf zweierlei Weise geschehen. Einmal so, dass ich auch in Krankheit und Schmerzen Jesus ehre und an ihm festhalte. Indem ich mich innerlich nicht unterkriegen und entmutigen lasse, sondern vielleicht sogar noch andere ermutigen kann und trösten. So etwas gibt es manchmal. Und indem ich Jesus auch in meiner Krankheit vertraue, ihn lobe und weiß und bekenne, er macht es gut und richtig. Ich gehe auf jeden Fall ins Licht und ins Leben, selbst wenn ich sterben müsste. Die zweite Weise, in der wir Gott verherrlichen könnten oder Jesus groß herauskäme, indem ich mich an Jesus als Arzt wende und von ihm geheilt werde. Ob mit medizinischer Hilfe oder direkt von ihm, ist zweitrangig, solange ich alles von Gott her sehe und empfange und ihm dafür danke. Dass Gott und Jesus durch Heilung verherrlicht werden, ist der Weg, den die Evangelien aufzeigen. Krankheit und Herrlichkeit. Aber passt das überhaupt zusammen? Wir erleben so oft das Gegenteil. Wir erleben Schlimmes und noch Schlimmeres und Dunkel und Katastrophe. Vers 5, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nachdem er gehört hatte, diese sei krank, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Geht's noch, Jesus? Es geht um Leben und Tod und du unternimmst nichts. Du liebst sie und lässt sie hängen. Jesus! Ja, Jesus liebt sie. Und in seiner göttlichen Liebe, hier steht ein anderes Wort. Jesus liebte Martha und ihre Schwester. Da steht ein anderes Wort, das von der göttlichen Liebe. In seiner göttlichen Liebe lässt er zu, dass die Not noch größer wird. Weil er Größeres vorhat. Er will, dass sie ihn und Gott ganz neu und viel tiefer kennenlernen und erfahren. Er will die Geschwister auf eine neue Glaubensstufe heben. Aber bevor es in die Höhe geht, geht es erstmal in die Tiefe. Wer einen Turm bauen will, muss zunächst einmal ein Fundament graben. Und je höher der Turm, desto tiefer muss das Fundament sein. Bevor jemand Jesus als den erfährt, der Sünden vergibt und von Sünde befreit, muss er erstmal die eigene Sündhaftigkeit erkennen und sich seiner Sünde verantwortlich stellen. Das ist nicht lustig, aber befreiend. Bevor jemand Jesus als seinen persönlichen Arzt und Herrn über jede Krankheit erleben kann, muss er offensichtlich erst einmal krank werden. Und bevor jemand Jesus als die Auferstehung und das Leben erfährt, muss er tatsächlich sterben. Vor Ostern kommt Karfreitag. Bevor Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, geht's ins Dunkel. Und je größer die Herrlichkeit, die Gott zeigen will, umso tiefer das Dunkel, das ihr vorausgeht. Das heißt, auch wenn es wieder ins Dunkel geht, dann weißt du als Kind Gottes und solltest oder darfst wissen, jetzt will Gott wieder etwas von seiner Herrlichkeit und Macht zeigen. Jesus liebt dich, auch wenn er Dunkel zulässt und scheinbar erstmal nichts tut. Er bereitet etwas Größeres vor, das du nicht im Blick hast. Er hat dich ganz gewiss nicht aus dem Blick verloren, ganz gewiss nicht. Und du bist auch nicht verloren. Lass dich nicht vom Augenschein blenden, sondern erwarte Gottes Herrlichkeit auch und gerade im Dunkel. Das sind vielleicht die tiefsten und schwierigsten Lektionen, die man lernen kann und manchmal eben muss. Aber es sind ganz wertvolle Lektionen. Aber wir können uns trösten, auch die Jünger kamen damit nicht zurecht. Und die waren ziemlich konfus drauf. Vers 7, dann sagte er Jesus zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger erwiderten, Rabbi, Vor kurzem wollten die Leute in Judäa dich steinigen und du willst wieder dorthin gehen. Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, stolpert nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, stolpert, denn er hat kein Licht bei sich. Was Jesus tat und entschied, passte nicht ins Konzept der Jünger. Und es passt oft ebenso wenig in unsere Konzepte. Aber keine Angst, Jesus sieht klar. Vor ihm ist alles im Licht. Er weiß, was zu welcher Stunde dran ist und was nicht. Und wenn Jesus unser Licht ist, dann können wir überall mit ihm hingehen, wohin er uns führt. Vers 11, nachdem er dies zu den Jüngern gesagt hatte, fuhr er fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden. Jesus aber hatte über den Tod des Lazarus gesprochen. Die Jünger dagegen meinten, es gehe um den gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen, sagt die Basisbibel, damit ihr glaubt, wäre wörtlicher. Ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war, damit ihr glaubt. Also lasst uns jetzt zu ihm gehen. Thomas, der auch Didymus genannt wird, das heißt Zwilling, sagte zu den anderen Jüngern, lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben. Wieder einmal verstehen die Jünger Jesus nicht. Zunächst. Zumindest. Und damit sind wir mit ihnen in guter Gesellschaft. Nebenbei erfahren wir, jemanden von den Toten aufzuwecken, ist für Jesus kein größeres Wunder als für uns, jemanden vom Schlaf aufzuwecken. Der Schlaf ist ja des Todes Bruder, wie wir manchmal sagen, und Jesus ist Herr über beide. Genauso. Das hat er schon an anderen Stellen gezeigt. Jetzt soll das noch deutlicher werden und Jesus freut sich drauf. Er freut sich darauf, die Jünger zur nächsten Glaubensstufe zu führen, damit ihr glaubt. Natürlich glaubten die schon, aber Glaube will wachsen, er will weitergehen. Ich bin froh, dass ich nicht dort war, als Lazarus nur krank war, damit ihr glaubt. Achten wir bitte mal im Folgenden darauf, welche Arten von Glauben es gibt und wie Glauben wachsen kann und wachsen soll. Noch kurz zu Thomas, das war so ein treuer Melancholiker. Die anderen ermutigte er, trotz aller Einwände mit Jesus zu gehen, aber selber sah er schwarz. Er sah nur den Tod vor sich, nicht nur den von Lazarus, sondern auch den von Jesus und den eigenen und den aller Jünger. Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Die Auferstehung von Jesus konnte er später auch erstmal nicht glauben. Aber Jesus hatte auch diesen depressiven Zweifler erwählt. Und er hat ihn zum Vertrauen geführt. Jesus kommt damit zurecht und er führt auch jemanden, der so geartet ist, gerne zum Glauben, wenn er offen bleibt und dabei bleibt, wie Thomas dabei blieb, das ist erstmal kein Problem, welche Art wir das haben oder welches Temperament. Schauen wir weiter in unserer Geschichte, Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Jesus kam zu spät. Oder? Der Unglaube sagt, Gott kommt zu spät oder gar nicht. Der Glaube antwortet, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp 3 Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Das ist im Judentum bis heute so. Wer stirbt, wird innerhalb eines Tages beerdigt. Und dann folgt die 7-tägige Trauerzeit der Angehörigen, die Shiva. Shiva heißt 7. 7 Tage sitzen die Trauernden zu Hause auf niedrigen Hockern. Sie zeigen, dass sie am Boden sind und geben der Trauer Raum. Aber die Tür ist offen, denn sie dürfen nicht allein gelassen werden. Verwandte und Nachbarn kommen und trösten sie. Sie bringen Speisen mit und versorgen sie, denn das Leben muss weitergehen. Während wir oft Hemmungen haben, ein Trauerhaus zu betreten, gehört es im Judentum zur Pflicht der Frommen, genau das zu tun. Davon können wir lernen. Genau in der Mitte der Trauerwoche kommt nun Jesus dazu. Viel zu spät nach jüdischer Anschauung. Nach jüdischem Glauben bis heute hängt die Seele noch so 3 Tage nach dem Tod hier herum, vor allem in der Nähe des toten Körpers. Sie denkt und hofft, vielleicht wieder in ihren Leib zurückkehren zu können. Aber nach 3 Tagen verlässt sie die Erde. Der Tod ist endgültig. Eine Rückkehr ins Leben oder eine Rückkehr des Lebens ist nicht mehr möglich. Ob an dieser Theorie etwas dran ist, weiß ich nicht. Da fehlt mir der Einblick. Ich kann da nicht reinschauen. Im Judentum ist das gängige Anschauung bis heute. Wenn Jesus jedenfalls erst am 4. Tag kommt, heißt das alles zu spät. Selbst für eine Totenauferweckung zu spät. Und Jesus schafft es ja nicht mal bis zum Trauerhaus. Vers 20, als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber, typisch, blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete, dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt, sagt die Basisbibel, wird in Ewigkeit nicht sterben oder gewiss nicht sterben, sagt der Urtext. Glaubst du das? Sie antwortete, ja, Herr, ich glaube fest. Eigentlich, ich habe geglaubt und glaube. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wir haben 4-mal in diesen Versen das Wort Glauben. Martha wusste, Jesus vergibt nicht nur Sünden, er heilt auch Krankheiten. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das war völlig klar, auch der Maria übrigens, wie wir später lesen. Schon in diesem Glauben sind uns die beiden Schwestern vermutlich voraus. Martha fährt fort. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Was meinte sie wohl damit? Das bleibt vage. Ja, sie glaubt schon. Aber eine Auferweckung jetzt hat sie nicht im Blick, wie der weitere Verlauf zeigt. Jesus führt sie behutsam, ganz behutsam, Schritt um Schritt weiter. Dein Bruder wird auferstehen. Ja klar, das ist die allgemeine Hoffnung der Gläubigen, auch von Juden, das ist ihr Trost, das kündigt schon Daniel 12 an. Martha weiß das natürlich. Aber das liegt in ferner Zukunft, wer weiß wann. Und wenn Jesus heute da ist? Jesus lenkt den Blick von einer Hoffnung, die eine unbestimmte Zukunft betrifft, auf die Gegenwart. Und er lenkt den Blick auf sich selbst. Er ist die entscheidende Person in der Gegenwart und in aller Zukunft. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der an mich Glaubende wird leben, auch wenn er sterben sollte. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nie und niemals sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist betont. Die Auferstehung und das Leben jetzt und in Ewigkeit sind untrennbar an Jesus gebunden. Und sie sind genauso untrennbar an das persönliche Vertrauen zu ihm gebunden. Wer an Jesus glaubt, stirbt dem Leben entgegen. Sterben und Tod sind nur Durchgangsstationen. Wie ein Eisenbahn- oder Autobahntunnel. Danach geht es in neuer Landschaft weiter. Wie ein Geburtskanal. Danach geht es in einer neuen, viel, viel größeren und helleren Welt weiter. Jesus sagt zu Martha, ich, Jesus, bin als die Auferstehung und das Leben jetzt leibhaftig gegenwärtig. Glaubst du, dass jetzt die Auferstehung und das Leben durch mich da ist und kommt? Glaubst du das, ja oder nein? Die Martha liefert ein ganz einwandfreies, lupenreines Glaubensbekenntnis ab. Ja, Herr, ich, das Ich ist im Urtext betont, ich bin zu dem Glauben gekommen und ich glaube, steht im Perfekt, ich bin zu dem Glauben gekommen und ich glaube immer noch, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommende. Toll, oder? Oder? Ich sag schon mal, wenn jemand das fromme Ich so betont und voranstellt, dann ist bei allem, was toll sein mag, auch noch etwas faul. Ich sag das mal so. Martha glaubt nicht. Martha glaubt jedenfalls nicht das, was Jesus gerade gesagt hat. Mit ihrem schönen und richtigen Glaubensbekenntnis gibt es nichts dran zu meckern, nochmal. Mit ihrem schönen und richtigen Glaubensbekenntnis deckt sie ihren Unglauben zu. Hätte sie das geglaubt, was Jesus gerade gesagt hat, dann wären ihre Worte gewesen, Jesus, geht los, auf zum Grab, hol meinen Bruder raus. Aber als sie dann mit Jesus zum Grab geht und Jesus befiehlt, das Grab zu öffnen, belehrt ihn die fromme, ungläubige Martha, Herr, da stinkt schon. Jesus, komm auf den Boden der irdischen Tatsachen zurück. Das geht nicht, das macht man nicht. Was soll das jetzt? Das ist ihr Glaube oder Unglaube. Martha glaubt nicht, jedenfalls nicht das, was Jesus gerade gesagt hat. Trotz wunderbarem Glaubensbekenntnis. Merken wir was? Es gibt auch unter uns diesen allgemeinen und richtigen Glauben an Jesus, an den Jesus weit weg im Himmel oder an den Jesus für den Himmel. Ja, er wird dort sein und vielleicht kommt dann noch was, ich will das mal glauben, aber das ist weit weg, das ist erstmal ferne Theorie. Und Jesus heute, im Alltag und praktisch, wie sieht's damit aus? Jesus möchte den Glauben von Martha und Maria und auch unseren Glauben erweitern. Er will zeigen, wie groß und herrlich Gott ist und wie groß und herrlich er, Jesus, ist. Vers 28, nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr, der Lehrer ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria trösten wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria sagt nahezu dasselbe wie Martha. Sie hat denselben Glauben wie Martha, nur dass sie vor Jesus niederkniet und weint, wie wir gleich lesen. Sie spricht weniger als ihre Schwester, ist wohl auch hilfloser als sie. Ihre Trauer ging vielleicht auch tiefer oder war inniger. Sie waren unterschiedlich, die beiden Schwestern. Aber sie teilten denselben Glauben. Und Jesus liebte sie beide und führte sie beide in Größeres hinein. Jesus sah, bin bei Vers 33, Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte, wo ist sein Grab? Sie antworteten, Herr, komm, und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einige von ihnen meinten, dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus zeigte starke innere und äußere auch emotionale Reaktionen, und zwar in einer eigenartigen Mischung. Er schnaubte vor Wut, lesen wir da wörtlich, in seinem Geist, in seinem Innern, schnaubte er vor Wut und ihn packte Erschütterung durcheinander. Erschütterung. Die Wut galt dem Tod. Ja, der Tod ist der größte und schlimmste Feind des Menschen. Da darf man Wut kriegen. Sogar Gott hat Wut auf den Tod. Gott und Tod geht nämlich nicht zusammen. Geht nicht. Gott ist das Leben. Und bei Gott ist nur Leben. Und alles, was zu Gott kommt, ist im Augenblick lebendig. Bei ihm gibt es nichts Totes. Geht nicht. Gott ist Leben. Er hasst den Tod. Er wollte nicht, dass wir sterben. Entsprechend Jesus hat Wut auf den Tod. Und die Erschütterung zeigt, Jesus leidet mit unserer Trauer und mit unserem Elend mit. Es bewegt auch ihn zutiefst. Dann lesen wir noch einmal, Jesus kam in die Tränen. Jesus ging in die Augen über, übersetzte Luther, klassisch und unübertroffen. Im Urtext sind das nur drei Worte. Jesus ist mit Artikel, der Jesus tränte. Das ist der kürzeste Vers der Bibel. Der Jesus tränte, weinte. Und für das Weinen ist ja ein besonderes Wort. Für das Weinen der anderen verwendet Johannes ein Wort, das auch Totenklage und Unsicherheit und Angst mit beinhaltet. Bei Jesus ist dieses Weinen das reine Mitleiden. Es ist nicht ungeistlich, sondern zutiefst menschlich und sogar göttlich, auf den Tod eines geliebten Menschen mit Trauer, Tränen und sogar Wut zu reagieren. Wir lesen von einem heiligen Zorn, mit dem Jesus dem Tod entgegentritt. Da wurde Jesus erst recht zornig, sagt die Basisbibel, schnaufte wieder vor Wut, wäre besser übersetzt, und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte, wälz den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Jesus entgegnete ihr, habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir haben jetzt zum 6. Mal das Stichwort Glauben. Verkündigung, Glauben, Sehen. Das ist die biblische Reihenfolge. Die Verkündigung muss immer vorausgehen. Wenn wir uns ihr öffnen, bewirkt sie Glauben. Und dem Glauben folgt das Sehen, die Erfahrung, das Handeln und Tun. Der Glaube empfängt. Es braucht das Gefäß des Glaubens, um Gottes Gaben und Gottes Herrlichkeit aufnehmen zu können. Gottes Wort, Glaube, Erfahrung. Wir merken uns bitte diese biblische Reihenfolge. Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus! Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. In dem Heft war jetzt der Platz alle, aber der Vers 45 gehört noch dazu. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Viele kamen zum Glauben an Jesus, viele glaubten an ihn. Das 8. Mal, wo hier von Glauben die Rede ist. Wie können wir ein biblisches Wunder erfahren? Was gehört dazu? Zunächst der Glaube und dann der Gehorsam. Wobei der keine Überforderung ist. Stein wegwälzen, Leinentücher abwickeln, Tuch abnehmen, das kann jeder. Das andere, das Entscheidende, tut Jesus. Wie tut er es? Zunächst betet er. Das hat er nach meinem Überblick sonst bei keinem Wunder getan vorher. Ich finde das hochinteressant. Er sagt den Jüngern nicht, betet für die Kranken und heilt sie. Er sagt, heilt sie. Ich finde das interessant. Aber hier betet er um der Leute willen, um ihnen seine Einheit mit Gott, dem Vater, zu zeigen. Um zu zeigen, zwischen ihm und Gott ist alles klar, immer. Da passt nichts dazwischen. Jesus schaut nach oben zum Himmel. Biblisches Gebet ist nicht Selbstversenkung, sondern der Glaubensblick nach oben. Und Jesus bittet nicht, sondern er dankt. Das ist ein Geheimnis. Gott danken hat viel mehr Kraft, als wir uns vorstellen können. Und Gott sogar danken in menschlich aussichtsloser Lage hat die allergrößte Kraft. Und so reichen bei Jesus drei Worte. Lazarus, komm raus. Kann auch übersetzen, Lazarus, auf, heraus. Oder Lazarus, hierher, raus. Das ist ziemlich grob und kurz und bündig. Lazarus, hierher, raus. Und Lazarus kommt raus und die Umstehenden kommen zum Glauben. Lebendig werden und gläubig werden gehört zusammen. Lebendig werden für Gott und durch Gott. Und das für immer, jetzt und in Ewigkeit. Lebendig werden für Gott und durch Gott. Jetzt und für immer. Die Stimme des Gottessohnes sendet Leben in Lazarus hinein. Und die Stimme von Jesus sendet Leben in uns hinein, weil er das Leben ist und die Auferstehung. Und dabei geht es nicht nur um Rückkehr ins irdische Leben. Lazarus ist irgendwann wieder gestorben, ganz klar. Sondern diese Auferweckung des Lazarus ist ein Zeichen, sagt Johannes. Ein Zeichen, das weit über das Irdische hinausweist und Glauben wecken, ich würde am liebsten sagen, Glauben auferwecken will. Selbst wenn er noch tot ist, Jesus will den Glauben auferwecken, bei uns und bei vielen. Und das ewige Leben kehrt in uns ein durch das Wort von Jesus und durch den Glauben an Jesus, beides. Das Wort von Jesus und den Glauben an Jesus. Und dann ist jetzt schon klar, das Leben hat gewonnen. Und der Tod hat seine Macht bereits verloren. Nicht mehr die Furcht, sondern Vertrauen bestimmt unser Leben. Wir sind nicht nur quicklebendig, sondern ewig göttlich lebendig. Ewig göttlich lebendig. Und wenn wir sterben, dann sterben wir dem Leben entgegen und werden lebendiger als je zuvor. Ich möchte noch eine kleine Meditation zu dem Gehörten lesen, die ist in Gnadenthal entstanden, wo jemand zu stillen Tagen war und da ist in diesen Tagen dies entstanden. Überschrift, wenn Gott zu spät kommt. Wenn Gott zu spät kommt, wenn wir vergeblich gewartet und gebetet haben, wenn auch die letzte Hoffnung schon gestorben ist, wenn unser Schreien verstummt, und unsere Trauer leise wird, ist nur noch Schweigen. Wenn Gott zu spät kommt, er sich alle Zeit der Welt zu lassen scheint, die wir nicht haben, wenn er nicht eingreift und nicht redet, sondern schweigt, dann werde stille, meine Seele, und wisse, dass das Wunder, was Gott im Verborgenen tut, viel größer ist als das, was du erbeten. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, Du bist die Auferstehung und das Leben, trotz und in allem. Niemand kann dir widerstehen und deinen Sieg streitig machen. Aber wir können im Unglauben leben und uns beugen vor dem, was nichts mehr zu sagen hat. Du holst aus aller Selbstverkrümmung und Selbstverkümmerung heraus. Du befreist aus den Fesseln und dem Dunkel des Todes. Danke für dein Wort. Es schafft Leben in Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Du hast dich für uns entschieden und uns erlöst. Deshalb entscheiden auch wir uns für dich und das Leben. Wir distanzieren uns von dem, was zum Tod gehört und führt. Wir sagen ab allen Gedanken, Worten und Werken, die dem Tod huldigen. Bitte befreie uns davon und vergib. Dein Geist macht lebendig Kraft deines Wortes. Das wollen wir jetzt neu im Glauben empfangen. Bitte komm und wirke du in uns, was dir gefällt. Und bevollmächtige uns, dass wir Boten des Lebens werden und deinen Sieg anderen ausrichten können in Wort und Tat. Wir denken vor dir an Menschen, die zu kämpfen haben mit Krankheiten und Niederlagen, mit Problemen und trüben Gedanken, mit Einsamkeit und Trauer. Ihre Namen nennen wir dir in der Stille. Herr, bitte erbarme du dich. Schenke du Heilung und Befreiung. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten und bringen zu dir. So tröste du und richte neu auf. Schenke das Leben, das durchbricht und siegt. Du, Herr Jesus Christus, bist die Auferstehung und das Leben. Alle Ehre sei dir und dem Vater im Heiligen Geist für immer. Amen. Stehen wir auf zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Amen.